Deutschlandfunk Kultur Lesart.
In Klagenfurt stellen sich Autorinnen und Autoren auch heute Vormittag der Jury und morgen wird dann der Bachmann-Preis sowie vier weitere verliehen, darunter auch der Deutschlandfunkpreis. Meine Kollegin Miriam C. hat zugeschaut und zugehört und ist uns jetzt zugeschaltet. Guten Tag.
Ja, guten Tag, ich grüße Sie.
Wie ist es denn, Frau C., läuft dieses literarische Schaulaufen so ab, wie wir es gewohnt sind, oder hat sich auch ein bisschen etwas verändert?
Also so wie wir es gewohnt sind, war der Bachmann-Preis oder der Bachmann-Wettbewerb ja eigentlich schon in den letzten beiden Jahren nicht mehr. 2020 und 2021 hatten pandemiebedingt zwei digitale Spezialausgaben stattfinden müssen. Für die konnten dann Jury und Lesende nicht gemeinsam vor Ort sich treffen. Und eine große Spannung, auch ja dieses Charakteristikum des Wettbewerbs, ergibt sich ja daraus, dass die AutorInnen im selben Raum sitzen wie die Jury und dann dieses literaturkritische Urteil auch über sich ergehen lassen müssen. Und genau dieses Setting, das hat sich jetzt aber verändert in diesem Jahr. Es ist ein Jahr, in dem schon alle wieder vor Ort sein können, auch Publikum kann dabei sein. Aber das Setting wurde eben deutlich entzerrt. Also die Jury, die sitzt im ORF-Theater weiterhin, aber die Autorinnen und Autoren, die lesen so im Garten vor diesem Theater. Und beide Gruppen, die sind sich zwar über Bildschirme zugeschaltet, man begegnet sich natürlich auch noch in den Pausen oder vor den Lesungen, nach den Lesungen, aber für diese entscheidende Wettbewerbszeit ist eben diese Nähe zwischen denjenigen, die bewerten und denjenigen, die sich der Bewertung stellen, die ist nur noch so eine medial vermittelte.
Was wir ja aus der Pandemie so ein bisschen kennen, diesen Charakter.
Und ja, es stimmt, hat
vielleicht,
genau, ja.
Ja, es hat vielleicht weniger von einem Tribunal, was ja sonst immer eine Rolle gespielt hat. Welche Auswirkungen hat das sonst noch?
Ja, stimmt, ganz genau so habe ich das auch empfunden. Also für die Autorinnen und Autoren ist es, glaube ich, erstmal angenehmer, sich direkt an das anwesende Publikum wenden zu können. Und diese Bühne da im Garten, das muss man sich auch vorstellen, die ist dann so dekoriert mit so ein paar Blumen und so ein paar Bücher liegen da rum und vor der Bühne stehen so Liegestühle, da kann man sich dann so reinfläzen. Also das erinnert mich alles eigentlich eher an so ein sonniges Literaturfestival und eben weniger an Tribunal. Ich glaube, das wurde auch schon ganz gut angenommen vom Publikum, das war ganz gut gefüllt die letzten zwei Tage. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass sich das aus Veranstaltersicht noch weiter auszahlt. Also um den Bewerb, wie man in Österreich sagt, noch so attraktiver, auch vielleicht etwas niedrigschwelliger zu machen, so als Leseevent. Also wenn man nur kurz vorbeischauen will, dort im Garten, dann kriegt man direkt ein bisschen Literatur live geboten. Am undankbarsten ist der Aufbau, glaube ich, für die Jury. Die diskutierte da in den letzten zwei Tagen so eher vor halbleeren Reihen, weil sich natürlich alle in den Garten geflüchtet haben. Und natürlich sind dann deren Diskussionen immer in den Garten zugeschaltet. Aber, und das kennt man vielleicht auch aus der Pandemie-Erfahrung, so ein Bildschirm, selbst wenn es ein riesiger Bildschirm ist, dem kann man natürlich sehr viel besser nur mit so einem halben Ohr zuhören, wenn man irgendwie da im Liegestuhl vielleicht noch mit der Sitznachbarin ein bisschen quatscht.
Das nimmt also auch diesen Auftritten, die ja manchmal auch etwas sehr Pointiertes haben oder sich darum bemühen, ein bisschen die Wucht. Es gab unter den Schriftstellerinnen und Schriftstellern manchmal welche in der Geschichte des Bachmann-Preises, die ordentlich was losgemacht haben. Ich erinnere mich noch vor ganz, ganz langer Zeit an Reinhard Götz, der ja dann während der Lesung mit einer Rasierklinge sich die Stirn aufschnitt und weiter las, unberührt. Gab es vergleichbare, spektakuläre Momente in einer Zeit, die ja berühmt ist für solche Dinge wie unserer?
Ja, spektakulär, das ist natürlich immer so eine Riesenkategorie. Es gab tatsächlich gestern Nachmittag so, ja, eine Situation, zumindest bei der eine Teilnehmerin den Mittelfinger in Richtung Jury gezeigt hat. Das war die Lyrikerin Mara Genschel, die las, oder eigentlich performte sie eher ihren Text, das Fenster zum Hof. Da hatte sie sich zum Beispiel ein bisschen wie der Erzähler in diesem Text verkleidet. Also da spricht so ein cowboyhafter Drehbuchautor. Und deshalb hatte sich dann auch Mara Genschel so einen Schnurrbart angeklebt und sie ahmte so einen US-amerikanischen Akzent nach. Und als sich dann besonders ein Juror, Philipp Tingler, über diese Performance irgendwie ärgerte, auch den Text so etwas süffisant kritisierte, da zeigte Mara Genschel dann eben den Stinkefinger in seine Richtung. Und außerdem, das war tatsächlich auch ganz interessant, wollte sie dann irgendwann selbst etwas in diese Diskussion dort im ORF-Theater einbringen. Das ist tatsächlich auch laut den Wettbewerbsstatuten erlaubt, es kommt immer mal wieder vor. Aber es stellte sich dann heraus, als sie was sagen wollte, dass ihr Mikrofon ausgeschaltet war. Also das musste sie erstmal große Handgesten machen, das musste wieder angeschaltet werden. Also durch diese räumliche Trennung sind offensichtlich auch solche Interaktionen zwischen Autorin und Jury etwas schwieriger als vorher.
Ja, nun war das natürlich auch klassisch für Klagenfurt, dass man das nicht tun durfte. Das war ja die Tradition der Gruppe 47. Trotzdem interessant, dass die Autorin dann so eine populistische Geste fast gewagt hat. In der Lesart auf Deutschlandfunk Kultur geht es heute um den Wettbewerb in Klagenfurt, wo sich 14 Autorinnen und Autoren aus der Schweiz, Österreich und Deutschland um den Ingeborg-Bachmann-Preis bewerben. Die Entscheidung fällt in den nächsten Stunden. Miriam C. sitzt im ORF-Studio. Frau C., einige der Schriftstellerinnen und Schriftsteller kennt man. Auf manche war man sehr gespannt. Ich denke an Juan Guse, der erst heute lesen wird, und Eva Sichelschmidt, die am ersten Tag gelesen hat. Gab es denn schon jemanden, der Sie absolut überrascht hat?
Ja, es sind ja oft die Autorinnen und Autoren, die noch nicht so viel oder noch nicht so prominent veröffentlicht haben, die man dann da beim Wettlesen entdecken kann. Es muss ja auch explizit ein unveröffentlichter Text eingereicht und dann auch vorgelesen werden. Und mich hat gestern zum Beispiel Anna Marwan überrascht. Das ist eine slowenische Autorin, die in Niederösterreich lebt. Und Anna Marwans Wettbewerbstext Wechselkröte, der porträtiert eine Einsiedlerin, so eine einsame Frau, die auf dem Land lebt.
Ich lüfte selten. Ich will die Fenster nicht aufmachen. Ich lüfte nur ab und zu zum Mittag, wenn es am heißesten ist, damit so wenig Gelsen wie möglich hereinkommen. Es kommen aber Fliegen herein und reiben sich ihre Hände. Wenn das Fenster offen ist, zwitschert es. Wenn es zu ist, summt es. Ich ziehe die Bluse, die mir der Briefträger gebracht hat, an und fahre mit dem Zug Gelsennetze besorgen. Ich will mich beraten lassen, damit ich das Gefühl loswerde, dass das Internet meine einzige Verbindung zur Außenwelt ist.
Es geht in diesem Text von Anna Marwan dann auch um einen gewaltsamen Anpassungsprozess, den diese Erzählerin durchlebt. Und trotzdem bleibt ihr aber die Nachbarschaft im Dorf seltsam fremd im Wesen und in der Sprache. Und deshalb denkt diese Erzählerin dann über ein Kind als Gefährten nach, stellt sich vor, wie sie den Rest ihres Lebens mit diesem Kind verbringt, was immer älter wird. Und damit schreibt sich Anna Marwan einmal in eine feministische Literaturtradition ein. Aber der Text ist auch sehr in seiner Klangstruktur auch sehr rhythmisch gebaut, ist auch an vielen Stellen tatsächlich wirklich lustig, also eher so leise lustig. Und damit war dann Anna Marwans Text Wechselkröte tatsächlich auch bei der Jury gestern einen der Favoritinnen.
Es gibt ja so immer unterschiedliche Charaktere. Bei Hannes Stein denkt man an Weltuntergang. Er hat den Wettbewerb eröffnet. Eva Sichelschmidt hat einen Text über das Sterben der Großmutter vorgetragen. Ist es denn ein Jahr der etwas stilleren und subtileren Texte? Gibt es vielleicht sogar so etwas wie eine Wendung ins Private?
Ich finde es zumindest auffällig, dass es gerade nicht die lauten Texte sind, die vor dieser Jury bestehen. Mhm. Gestern zum Beispiel las auch Besat Karim Khani der las so eine Knastgeschichte, das hatte so ordentlich Wumms, da gab es Gewaltszenen, auch schnelle Schnitte und die wurde eher kritisch diskutiert. Da kam im Vergleich wirklich der Text von Eva Sichelschmidt besser an bei der Jury, ein Text, ja, der sich ins Private richtet, um das Sterben ging es, auch um den sterbenden Körper der Großmutter. Ich muss sagen, dass mich da nicht alle Sprachbilder, auch alle Sätze so überzeugt haben in diesem Text wie die Jury. Aber ich glaube, dass bei der Diskussion gerade von diesem Text auch seine autobiografische Anlage in das Urteil oder zumindest in den Diskussionstenor einfloss. Also da gab es so eine gewisse Sensibilität, vielleicht auch einen Respekt vor der Verlusterfahrung von verschiedenen Anwesenden und unter anderem eben von der Autorin selbst vielleicht. Und deswegen ergab sich so ein fast behutsamer Debattentenor, fand ich. Das sind tatsächlich auch immer Irritationsmomente, die es da gibt beim Bachmann-Wettbewerb und die eben an dieser Nähe von Juror und Autorin liegen und die dann mit ihren Lebenswelten da richtig eben ja auch in diese Diskussion dann reinkommen.
Sie haben Anna Marwan erwähnt. Ist denn in Klagenfurt die gesellschaftliche Wirklichkeit angekommen? Anna Marwan hat ja einen slowenischen Hintergrund. Es gibt auch andere Schriftsteller, die kulturell anders verankert sind. Wie sieht's da aus?
Ja, es sind wirklich einige Autorinnen und Autoren dabei, deren Muttersprache auch nicht Deutsch ist. Und ich finde, das hat den Wettbewerb wirklich bereichert. Interessante Fragen kamen an diesem Umstand tatsächlich auch auf bei der Diskussion von Usama al-Shamanis Text. Zum Beispiel wurde aufgeworfen, ob alle literarischen Traditionen, also dann eben nicht deutschsprachige Traditionen, die hier relevant sind, dann überhaupt noch überblickt werden oder erkannt werden von der Jury. Usama al-Shamani ist ein irakischer Autor. Vor 20 Jahren ist er in die Schweiz geflohen. Und es blieb die Frage offen in der Jury, ob so ein gewisses Pathos, das auch dem Text vorgeworfen würde, ob das vielleicht nicht mit der Unkenntnis von gewissen arabischen Erzähltraditionen zu tun hatte. In diesem Porträt des Verschwindens von Usama al-Shamani, das spielt jedenfalls die Übersetzung von einzelnen Wörtern aus dem Arabischen ins Deutsche eine Rolle.
Im Arabischen kann man viele Wörter steigern. Man darf sagen, leer, leerer, am leersten. Leer ist leer, sagte der deutsche Geist. Er hat recht, aber die Araber sind anderer Meinung. Jedes Leersein ist leer auf seine eigene Art und Weise.
Und eben neben dieser Übersiedlung von einzelnen Wörtern in ein Land des Exils, in dem sich dann dieser Erzähler des Textes befindet, geht es auch um die Übersiedlung von Gegenständen, zum Beispiel, die sich der Erzähler vorstellt. Könnte ein Tisch aus Olivenholz auch mit ins Exil kommen? Und Usama al-Shamani vermittelt in diesem Text auch ganz interessant, übrigens aus der Perspektive eines Kindes, uns auch die politischen Entwicklungen des Jahres 1979 im Nahen Osten, also die Islamische Revolution und auch die Machtergreifung von Saddam Hussein im Irak.
Wie steht es denn überhaupt um die aktuellen gesellschaftspolitischen Debatten? Spielen die eine Rolle in den Texten, die Sie bisher gehört haben?
Ja, die Pandemie kam zum Beispiel so ganz vereinzelt, FFP2-Masken kamen so ganz vereinzelt mal vor. Und der Krieg jetzt in der Ukraine, also zumindest jetzt seit diesem Einmarsch von Russland im Februar dieses Jahres, der wird natürlich nicht in den Texten selbst gespiegelt. Die Einreichfrist für diese Texte, die endete nämlich am 21. Februar. Also es war einfach zu spät, das irgendwie einschreiben zu können. Aber der Krieg ist natürlich trotzdem ein Hallraum, in dem jetzt diese Texte gelesen werden. Also das kann ja auch Gegenwartsliteratur bedeuten, dass es Literatur ist, die in der Gegenwart eben gelesen wird. Und so konnten zum Beispiel kleine Details aus den Texten eine Aktualität entwickeln, die beim Schreiben so gar nicht intendiert war. Ich denke zum Beispiel an den Text von Alexandru Bulut. Da sucht ein junger Mann nach einem Gefühl von Heimat, auch nach seiner Identität. Er erinnert sich seiner Kindheit, auch seines Herkunftslandes. Und dieses Herkunftsland, das liegt, so auch der Titel des Textes, ein paar Landesgrenzen weiter östlich von hier aus gesehen.
Er war, wie alle anderen, das Produkt einer ganzen Reihe sich bedingender gesellschaftlicher, kultureller, politischer und sozialer Faktoren, das lange Zeit vor seiner Geburt erschaffen worden war. Er könnte demnach irgendwo ansetzen, zum Beispiel bei wahnwitzigen kommunistischen Autarkiebestrebungen, bei der außenpolitischen Flucht der Regierung vor der Pest in die Arme der Cholera, bei der Knappheit fossiler Energien, beim gesetzlich nicht verankerten Menschenrecht auf Wärme während bitterster Kälte, der einige Landesgrenzen weiter östlich von hier aus gesehen unzählige Menschen zum Opfer gefallen waren, in ihren eigenen vier Wänden wohlgemerkt.
Und in der historischen Situation bezieht sich jetzt Alexandru Bulut hier zwar auf die verelende rumänische Bevölkerung, auch auf eine akute Gasknappheit im Jahr 1985, eine Gassparpolitik der Regierung. Aber das Thema Gas, das ist jetzt natürlich auch für uns jetzt gerade aktuell geworden.
Gibt es denn schon einen Favoriten, Miriam C.?
Ja, tatsächlich, dieser Text von Alexandru Bulut, der kam sehr gut an bei der Jury. Der ist auch, das hat man jetzt, glaube ich, auch in diesem Ausschnitt gehört, sprachlich, allein auch zum Beispiel grammatikalisch sehr avanciert. Es gibt mehrere Reflexionsstränge. Es ist eher so ein essayistischer, philosophischer Text, aber sehr gut gemacht. Anna Marwan war, glaube ich, auch deutlich eine andere Favoritin, preisverdächtige Favoritin bisher. Ich könnte mir aber auch wirklich vorstellen, dass sich heute da noch einige Highlights auftun. Also Juan Esguse zum Beispiel oder Elias Hirschel. Ich glaube, da ist heute noch nichts entschieden.
Im ORF-Studio in Klagenfurt hat jetzt Wolfgang Hörner neben Miriam C. Platz genommen. Er ist Programmleiter des Galliani-Verlages, kennt den Wettbewerb seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten. Sein Autor Hannes Stein, Verfasser von 3 Romanen, ein bereits etablierter Mann, hat am Donnerstag früh den Wettbewerb sogar eröffnet. Die Reihenfolge wurde ausgelost. Herr Hörner, wie lief denn der Auftritt von Hannes Stein aus Ihrer Perspektive, aus der des Verlegers?
Ja, er lief am Anfang natürlich sehr gut, weil man schon mal immer sehr nervös ist, ob der Autor jetzt dieser ganzen nervlichen Anstrengung gewachsen ist, der Hannes sehr gut gewachsen war. War natürlich am Anfang erster Platz Auslosung eine Sache, wo man nicht so recht weiß, findet man das gut, findet man das nicht. Schläft dann schlecht der Autor, aber er kam hoch und hat sehr, sehr, sehr gut gelesen, sehr ruhig gelesen. Die Jury-Diskussion war sehr kontrovers, aber wir beide fanden hinterher, dass es eigentlich eine schöne Diskussion war, ein paar Sachen abgesehen, ein paar Unsinnigkeiten, aber es ist einem ja lieber sozusagen, es gibt so eine richtig lebhafte Diskussion, als gibt so ein laues, naja, war ein netter Text oder so. Mhm. Insofern waren wir beide sehr zufrieden und der Hannes hat ja, glaube ich, eine echt gute Zeit.
Das ist ja schon mal sehr erfreulich und viel wert. Ich habe mir die Jury-Diskussion auch angeschaut im Fernsehen und fand interessant, dass es gleich sehr hoch herging und auch bestimmte Formulierungen fielen. Ich erinnere mich noch an Philipp Tingler, der meinte, ein Leser müsse mit Profit einen Text lesen können und dass die Kenntnis von Traditionslinien überflüssig sei. Und er verwendete auch den Begriff, der dann in den Diskussionen interessanterweise immer mal wieder bei anderen auch auftauchte, bei anderen Autoren, der Betulichkeit. Ja, wie reagieren Sie dann auf sowas? Versuchen Sie dann mit dem Schriftsteller noch hinterher weiter zu diskutieren?
Ja, also darüber, glaube ich, muss man jetzt nicht groß diskutieren, weil Betulichkeit in dem Text eigentlich wirklich nicht vorkommt. Wir haben natürlich hinterher diskutiert, es gab so ein paar bizarre Sachen, also wirklich bizarre Sachen, aber das ist für Klagenfurt mal typisch. Irgendwie hakte sich die Jury fest an einer Szene, wo der Erzähler eine Nachbarin beobachtet und die ist schwarz und er selber ist auch schwarz. Und dann kam die gewaltig ins Schwadronieren darüber, jetzt, ob das jetzt nicht völlig unrealistisch sei, dass ein Schwarzer Schwarze wahrnimmt. Da hat Hannes hinterher, also er hat sich zum Glück nicht geärgert drüber, er hat eigentlich gelacht und meinte, das ist eine völlig absurde Diskussion, er lebt seit 20 Jahren in den USA und wenn die Schwarze was tun, dann ist es sich und andere überhaupt Farbe wahrnehmen. Aber sowas passiert dann in Klagenfurt, da kann es passieren, dass die Autoren sich sehr drüber ärgern. Es kann aber eben auch sein, dass man sagt, naja gut, das ist Klagenfurt. Wenn das nicht, das hat jetzt nicht den Text zum Kippen gebracht oder das Urteil zum Kippen gebracht, dann wäre es ja ärgerlich gewesen. Aber so war es jetzt halt ein bisschen eine bizarre Klagenfurterie.
Wie gehen Sie denn, Wolfgang Hörner, überhaupt mit der Erwartungshaltung eines Autors um? Also ermutigen Sie ihn, nach Klagenfurt zu gehen oder sagen Sie, überleg's dir gut, es kann zu unangenehmen Situationen kommen, wie eben die, dass die Jury sich vielleicht festbeißt oder auch um Kopf und Kragen redet. Das sind ja alles Dynamiken, die vorkommen.
Ja, also ich sag schon, es kommt sehr auf den Autor an. Also ich sag allen, grundsätzlich allen, egal wie stabil sie vorher wirken, dass sie sich sehr, sehr genau überlegen sollen, weil es eben gar nicht mal aus Bösartigkeit, aber es kann zu solchen Juryschleifen kommen. Es kann auch passieren, dass solche Juryschleifen tatsächlich über Wohl und Wehe eines Textes entscheiden. Und das muss man aushalten können. Ein Text, den ein Autor schreibt, ist ja jetzt nicht ein Werkstück, das er hobelt und abgibt, sondern da ist sehr viel Persönliches drin. Da ist glaube ich, nicht nur Herzblut, sondern auch sehr viel Autor einfach immer drin. Und da ist es sehr sensibel. Wenn jetzt ein Autor sagt, das macht mir nichts aus, dann sage ich nochmal, bist du ganz sicher? Es macht jedem Autor was aus. Vor allem ganz junge Autoren rate ich manchmal auch eher ab sogar, weil es Leute gab, die hier aufgehört haben zu schreiben. Das Setting in diesem Jahr, glaube ich, nimmt es ein bisschen raus, diese Trennung zwischen Jury und Autoren.
Ja.
Führt übrigens auch dazu, dass die Autoren untereinander, habe ich das Gefühl, sehr viel enger sind, weil jetzt so zwei Blöcke sind. Es ist der Autorblock, der ist draußen. Es gibt den Juryblock, der ist drin. Da gibt es keine große Vermischung und die halten sehr gut zusammen und sozusagen stützen sich gegenseitig und ermuntern sich gegenseitig und so. Das nimmt's raus. Aber wie gesagt, es ist immer noch so, es kann sehr wehtun, selbst wie eine Jury wie diese hier, die sich sehr bemüht, glaube ich, auch relativ ausgewogene Urteile zu fällen. Das muss man auch sagen. Anders als sonst versuchen sie, relativ ausgewogen zu sein.
Ja, und es kommt dann zu so kleinen Effekten, dass es Bündnisse gibt, vielleicht unter den Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Wenn Sie zurückdenken an Wolfgang Hörner, an die früheren Jahre, Sie sind ja jetzt auch schon lange dabei. Es war ja mal so, dass die Jury den Text überhaupt erst im Moment des Wettbewerbs gehört hat, zum allerersten Mal. Ja. Fanden Sie die Jury damals unbestechlicher oder war das ungünstig, weil dieses Momenthafte noch mehr zum Tragen kam?
Also ich finde es schon gut, dass die jetzt vorher lesen, weil es halt ausschließt, dass dann so völlige Fehllesungen geschehen. Das ist früher schon mal geschehen. Das ist auch jetzt nicht reine Dummheit der Jury, sondern man muss sich vorstellen, die sitzen da stundenlang hochkonzentriert und reden über Texte. Und wenn man sich jetzt vorstellt, die kennen die vorher nicht und dann kommt der vierte Text am zweiten Tag, da ist man echt müde, da hängt man dann vielleicht mal kurz gedanklich durch während der Lesung und dann redet man drüber und hat irgendwie was falsch in den falschen Hals gekriegt und kann es ja nicht mehr während der Diskussion nochmal durch Nachlektüre justieren. Also ich finde es sehr gut, dass sie vorher lesen, da sind sie auch sehr viel besser vorbereitet. Was diesmal auch sehr spannend ist, finde ich, es führt natürlich auch dann dazu, dass diejenigen, die eingeladen haben, ihre Schützlinge verteidigen wie die Löwen. Das war auch nicht immer so. Das finde ich aber eigentlich eine schöne Sache.
Ja, wie ist es denn überhaupt in diesem Jahr? So ein Wettbewerb, gerade nach diesen Ausgaben, die mit der Pandemie zu tun hatten und eben nicht direkt vor Ort stattfanden, ist ja auch immer ein Branchentreffen. Man sieht sich. Haben Sie schon jemanden entdeckt oder jemanden neu unter Vertrag genommen? Das wäre ja auch eine Chance.
Ja, also jetzt, wir sind ja ein sehr kleiner Verlag, der extrem treu zu seinen Autoren ist, weshalb wir so gut wie gar keine Programmplätze frei haben. Also unter Vertrag genommen, glaube ich, habe ich hier noch nie jemanden. Aber natürlich entdeckt man sehr, sehr spannende Autoren. Und das Schöne an Klagenfurt ist, großer Gegensatz zu den Texten übrigens, die diesmal sind, in diesen Texten auffällig viele vereinzelte Menschen, einsame Leute, die durch die Gegend streifen. Klagenfurt selbst, das Ereignis ist ein geselliges der Literaturbranche. Und man lernt Leute nicht nur zweckgebunden kennen, nicht nur zielgerichtet kennen, sondern man hat halt Gespräche über die Texte und kriegt dadurch mit, wie jemand funktioniert, welches manchmal ist kurilen Züge jemand hat oder so, die man mag oder nicht mag. Und man lernt sich auf eine andere Art und Weise kennen und kann dann, glaube ich, auch später anders drauf anbinden. Und manchmal in der Literatur ist es ja oft so, dass man sich seit 10 Jahren kennt und dann kommt ein Autor auf einen zu, der vorher woanders ist. Und da haben sich die Ereignisse, da haben sich die Verhältnisse völlig geändert. Und dann sagt er, willst du mir mal einen Text angucken? Und vorher waren wir einfach ein bisschen entweder befreundet oder vor allem über Texte sozusagen, über Sprache, über ein Verständnis, ein gemeinsames Verständnis von Sprache einig.
Ja.
Also es geht jetzt nicht so um diese direkten, jetzt renne ich auf einen Autor zu und drücke ihm meinen Vertrag unter.
Also keine Agententätigkeit in dem Sinne, sondern viel Gespräch über Literatur. Vielen Dank, Wolfgang Hörner. Der Cousin, so hieß der vielschichtige Text, der im letzten Jahr mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet wurde. Flucht, der Verlust von Sprache, der Tanz als Ausdrucksmöglichkeit, all das kam vor. Geschrieben hatte diesen Preisträgertext die Schriftstellerin Nawar Ebrahimi, 1978 in Teheran geboren, aufgewachsen in Köln und mittlerweile in Graz zu Hause. Sie hat den Wettbewerb auch in diesem Jahr beobachtet und ist uns jetzt für die Lesart im Deutschlandfunk Kultur aus Graz zugeschaltet. Hallo, Frau Ebrahimi.
Hallo, Frau Albert. Hallo.
Wie haben Sie denn das Spektakel jetzt aus der Perspektive der Zuschauerin wahrgenommen? Sie konnten ja ganz gemütlich zu Hause sitzen, wobei das beim letzten Jahr ja auch so war, weil es digital war.
Ja, genau. Letztes Jahr saß ich tatsächlich zu Hause, aber gemütlich ist ein bisschen, ist ein bisschen übertrieben. Also ich war schon sehr angespannt und ich weiß auch gar nicht, ob das so gut ist, wenn man so alleine ist mit dieser Aufregung und Anspannung und so. Also ich hatte natürlich Freunde und Familie da, aber trotzdem letztlich, ich glaube, so die anderen Autorinnen und Autoren können einem natürlich auch, wie wir das eben schon bei meinem Vorredner gehört haben, können einen schon auch so ganz gut stützen. Ja. Oder man kann sich vielleicht gegenseitig ein wenig stützen und das hat mir schon gefehlt. Und wenn ich das jetzt so höre, ich konnte auch dieses Jahr nicht nach Klagenfurt fahren. Ja, wenn ich das so höre, bin ich schon auch ein bisschen neidisch. Aber ich freue mich für die Diesjährigen.
Und wie war das dann, auch wenn es Sie schmerzt, dass Sie das eben nicht hatten, die Gesellschaft der Kolleginnen und Kollegen, das jetzt so aus der Ferne zu beobachten? Hat sich da auch so ein bisschen was verschoben?
Ja, natürlich insofern, als dass ich jetzt die Aufregung viel mehr sehe auch und spüre und auch raushöre. Das kann ich jetzt natürlich sehr gut nachvollziehen, obwohl es natürlich nochmal was anderes ist. Also meine Lesung wurde ja damals aufgezeichnet, weit vorher. Und jetzt live zu lesen, ist natürlich nochmal was anderes. Aber ich fiebere jetzt natürlich ganz anders mit und betrachte das schon auch nochmal, weil ich jetzt auch viele Autorinnen und Autoren kenne oder einige zumindest, ist das jetzt für mich viel, viel näher. Wobei ich finde, ich weiß gar nicht genau, warum diese Aufteilung in Garten und Studio, wieso das dieses Jahr so ist. Aber vielleicht fanden sie das ganz gut, die beiden dann doch irgendwie getrennt zu halten. Aber ja, also ich finde es auf jeden Fall für mich jetzt sehr interessant zu verfolgen und ja, ich wünsche auch allen alles Gute. Ich bin schon gespannt.
Ja, wie ist es denn nach Ihrem Eindruck, Frau Ebrahimi, dient so ein Wettbewerb der Literatur? Auch wenn Sie zurückblicken auf das, was dann mit Ihnen passiert ist danach. Also was hat sich für Sie verändert und steht da die Literatur tatsächlich im Mittelpunkt oder geht es mehr um die Show?
Ja, ich glaube, der Bachmann-Preis ist generell immer ein Drahtseilakt zwischen beidem und zwischen Show und Literatur. Und das, ich glaube, es ist immer auch ein Experiment und kann auch jede Sekunde scheitern, aber kann auch sehr oft gelingen und gelingt ja auch sehr oft. Und bei aller Kritik muss man natürlich sagen, dass es einmalig ist, diese Live-Zeit im deutschen Fernsehen oder im deutschsprachigen Fernsehen für Literatur erreicht unheimlich viele Menschen und insofern, ja, finde ich, ist das auf jeden Fall wichtig und diese Kritik immer an den Show-Elementen, ja, wie gesagt, es ist ein Experiment, für mich ein sehr wichtiges und wie es mir ergangen ist, für mich war das tatsächlich eine Lawine, die mich überrollt hat. Also ich habe wahrscheinlich auch aus Zweckpessimismus mich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, was passiert, wenn ich gewinne. Und ja, es hat mich dann komplett überrollt.
Nava Ebrahimi ist jetzt wieder da. Ich wollte von Ihnen noch hören, Nava Ebrahimi, ob Sie denn jetzt beim Zuhören gedacht haben, dass eine bestimmte Art von Texten eventuell auch bessere Chancen hat bei so einem Wettbewerb wie in Klagenfurt. Also in sich geschlossene Geschichten mit Pointen. Oder ist das nicht der Fall?
Ja, also ich persönlich kann für mich sagen, ich schaffe es selten, das live zu verfolgen. Und schaue mir dann ganz oft die Lesungen nebenbei an, während ich was anderes mache. Ich gestehe. Und es gibt Texte, bei denen ich reinhöre und merke, dass ich schneller abschweife. Und dann denke ich mir, okay, den möchte ich nachher nochmal lesen. Und dann gibt es Texte, da bin ich von der ersten Sekunde an aufgrund der Person, der Leseperformance und auch des Textes, wegen allen dreien, glaube ich, so drin, dass das ist ein gutes Zusammenspiel und da, obwohl ich vielleicht nebenbei was anderes mache, steige ich nicht aus. Und das ist für mich, sind das Texte, die auf jeden Fall eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, zu gewinnen, weil es geht ja letztlich auch immer ein Stück weit um alles drei. Also natürlich steht der Text im Vordergrund, aber es ist ja letztlich auch eine Leseshow. Und ganz außer Acht lassen tun wir das wahrscheinlich nicht in unseren heimlichen Bewertungen. Und da fand ich auf jeden Fall, Anna Marwan war auf jeden Fall so ein Fall, bei dem für mich alles drei gepasst hat.
Ja, also dann dominiert und trägt doch das Literarische. Vielen Dank, Nawa Ebrahimi, für Ihre Eindrücke vom Wettbewerb 2022 in Klagenfurt. Nawa Ebrahimi ist die Trägerin des Ingeborg-Bachmann-Preises 2021. Miriam C. ist weiter für uns im Studio beim ORF. Die Jury in Klagenfurt steht bei diesem Wettbewerb ja besonders im Fokus. Es war schon die Rede davon, auch mit Wolfgang Hörner, denn sie diskutiert, anders als das beim Deutschen Buchpreis und beim Preis der Leipziger Buchmesse der Fall ist, öffentlich. Den Vorsitz hat Insa Wilke. Frau C., wie ist das denn bei diesen Gesprächen gewesen? Ist das mehr so ein Geplänkel? Ist das ein Schlagabtausch? Oder sind es auch Reflexionen literaturkritischer Art, literaturwissenschaftlicher Art auf ganz hohem Niveau?
Ja, letzteres sind es, glaube ich, zum ganz großen Teil. Also es sind zugewandte, produktive Diskussionen in diesem Jahr zum allergrößten Teil. Und ich glaube, das ist auch der Verdienst von der Juryvorsitzenden Insa Wilke. Die greift, das merkt man in diesen Diskussionen, immer wieder so quasi moderativ ein. Also sie moderiert die Diskussion natürlich nicht, das macht Christian Ankovic, aber sie fungiert immer so ausgleichend. Und das nehme ich in diesem Jahr ganz stark wahr, sie hat wirklich ein Team aus dieser Jury gemacht, die sich übrigens überraschend häufig duzt. Das ist mir noch nie so aufgefallen in diesem Wettbewerb, dass man sich untereinander auch im Fernsehen so viel duzt. Ich finde das ganz angenehm. Und in diesem Jury-Team ist man zwar nicht immer einer Meinung, aber man merkt eben, dass der Streit so ein kultiviertes Mittel hier ist. Meistens merkt man das jedenfalls. Es gibt immer wieder mal so einen Schlagabtausch über verquere auch so verabsolutierte Ansprüche, wie ich jetzt Literatur zu sein habe oder wie sie nicht zu sein habe. Die gibt es übrigens vor allem mit einer Beteiligung der männlichen Jurymitglieder. Hier zum Beispiel Klaus Kastberger und Philipp Tingler in der Diskussion des Textes von Hannes Stein.
Hätten Sie da Frau Kaiser zugehört, dann hätten Sie Herz von Orlando gehört, dann hätten Sie viele andere Traditionslinien gehört.
Ich brauche keine Traditionslinien, ich rede über diesen Text hier.
Ja, aber ohne Traditionslinien werden Sie diesen Text leider nicht verstehen.
Ich will, dass Texte verstanden werden ohne Traditionslinien. In der Tat, ich möchte, dass die Leser einen Text mit Profit und Erkenntnisgewinn lesen können, ohne dass sie Traditionslinien nachschlagen.
Ja, das ist
mein Anspruch an Literatur in der Tat.
Das ist eigentlich ein Armutszeugnis für Kritik, weil dann fragt die Frage, wo hat die Kritik eigentlich noch den Punkt? Wenn der ohnehin zu verstehen ist, dann braucht man so einen Kritikstand.
Es ist eine andere Frage, ob man andere Ebenen aufschlüsseln kann, aber dieser Text ist so konstruiert, dass er, wenn man nicht anfängt, ihn zu kuratieren durch eine begleitende Einordnung, dass er einem nicht viel liefert.
Ja, ich wäre da übrigens vollkommen anderer Meinung als der zuletzt gerade gehörte Philipp Tingler, was diesen Text von Hannes Stein betrifft. Aber das ist eine andere Frage. Ich glaube, deutlich würde hier, dass es schon immer wieder so literaturkritische Showdowns gibt, auch in diesem Wettbewerb.
Ich fand auch manchmal, dass die Diskussion dann in ganz interessanten Momenten abbrechen muss. Also wenn es zum Beispiel um Realismus geht. Aber es gab natürlich auch diese klassischen Showmomente. Wie sehen Sie das denn, Frau C.? Ist diese Unterhaltsamkeit überhaupt legitim? Also die Gefahr ist ja so ein bisschen, dass man auch seine eigene Großmutter für eine Pointe verkauft. Also muss das so sein? Ist das auch wegen des Fernsehens so? Wie ist da Ihr Eindruck gewesen?
Ich glaube, wenn man in die letzten Jahre von diesem Wettbewerb schaut, dann hat ja schon eine bestimmte Schärfe vor allem der Jury gegenüber den AutorInnen deutlich abgenommen. Also da will sich jetzt niemand unbedingt profilieren, indem man einen Text beispielsweise niedermacht oder so. Ich glaube, da hat sich auch eine gewisse Fernsehlogik verändert. Ich würde das tatsächlich zusammenbringen mit Castingshows auf anderen Sendeplätzen, mit denen wird ja der Bachmann-Wettbewerb auch immer wieder mal verglichen. Und da herrscht mittlerweile einfach auch ein anderer Ton. Also wenn man nochmal so in Deutschland sucht, den Superstar reinguckt, ein Format, was Castingformat, was es schon wahnsinnig lange gibt, da gibt es auch nicht mehr den polternden Dieter Bohlen oder auch bei Germany's Next Topmodel, da ist jetzt auch auf einmal so eine Heidi Klum, die zumindest um eine Simulation von Augenhöhe so bemüht ist. Also Fernsehen hat sich verändert und auch die Diskussionen im Bachmann-Wettbewerb, die haben sich da verändert. Natürlich sind ganz viele Jury-Statements trotzdem noch so eine Selbstpositionierung. Wer ist man und wofür steht man als Kritikerin oder als Kritiker? Ich finde aber gerade in diesem Jahr strahlen vor allem die beiden Jurorinnen mit der wenigsten Selbstdarstellungstendenz, das sind Insa Wilke und Brigitte Schwenz-Harrandt, die beide wirklich Analysen liefern, die Texte aufblättern, die Zugänge aufzeigen zu diesen Texten. Und für mich sind das in diesem Jahr die beiden stärksten Stimmen in der Jury.
Ich fand auch Mara Delius sehr eindrucksvoll, weil sie oft auch dann für so eine Versachlichung sorgt oder nochmal wieder eine andere Wendung nimmt. Also mir hat da der Stil auch gut gefallen, da gebe ich Ihnen recht. Es ist jetzt natürlich ein bisschen perfide, das zu vergleichen mit Deutschland sucht den Superstar, wenn man sofort anfängt, darüber nachzudenken, wer ist denn wer. Aber bleiben wir mal bei diesen medialen Veränderungen, Miriam C., denn anders als das früher war beim Bachmann-Wettbewerb, wo es ja schon immer Fernsehen gab oder sehr, sehr lange, gibt es inzwischen die sogenannten sozialen Medien, also so etwas wie Twitter. Da können die Zuschauer und auch die Schriftstellerinnen und Schriftsteller mitmischen. Wie sehen Sie das? Spielt das eine Rolle dann vielleicht auch im Nachhinein?
Ja, also ich habe während des Wettbewerbs immer mal wieder durch Twitter gescrollt und muss sagen, ich finde das tatsächlich teilweise sehr polemisch, auch bisweilen toxisch, was da getwittert wurde über das Aussehen von Jurorinnen oder über Versprecher bei der Lesung oder so etwas. Es gibt auch lustige Tweets, es gibt auch kluge Tweets, aber gerade Twitter wird zum Beispiel nicht mehr so stark in den Wettbewerb eingebunden. Das war ja auch schon in manchen Jahren der Fall, dass dann bestimmte Tweets herausgepickt und dann vorgelesen werden, wirklich im Rahmen des Wettbewerbs. Eine tatsächliche Neuerung in diesem Jahr ist, dass es, ich glaube, zum ersten Mal einen Teilnehmer gibt, der sehr aktiv über den Wettbewerb selbst twittert. Und zwar ist das der österreichische Autor Elias Hirschel. Der liest heute Nachmittag ganz als letzter und der hat auf Twitter so die Aufgabe übernommen, die Teilnehmenden zum Teil zum Beispiel gegen die Jurykritik zu verteidigen. Also wenn es da so einen fiesen Jurykommentar gibt, dann kommentiert er das auch mal so auf Twitter oder er ermahnt auch mal andere Twitter-User, da so eine Häme aus den Tweets zu nehmen. Also da hat sich eine ganz interessante, quasi noch eine Bewertungsschleife ergänzt von den vielen, vielen Bewertungsschleifen, die es im Wettbewerb eh schon gibt. Also die Kommentare eben von einem Autor in Richtung Jury, aber auch in Richtung Publikum.
Es war immer, Miriam C., so eine Art Branchentreffen, das haben wir mit Wolfgang Hörner schon besprochen, Literaturseminar, ästhetische Modenschau. Wie würden Sie das sehen? Hat so ein Wettlesen heute Sinn und hat es auch eine Zukunft oder wird man nach neuen Formen suchen müssen?
Ich muss sagen, ich bin eher erstaunt, wie stabil sich wirklich dieser Wettbewerb und dieses Format über Jahre und Jahrzehnte ja jetzt erwiesen hat. Und ich glaube, dass es immer wieder Erneuerungselemente gab, gerade durch die Integration von sozialen Medien, eben die Diskussion auf dem Second Screen, die Nachhör-, Nachschaubarkeit. Das hat sich alles tatsächlich weiterentwickelt und es gibt immer noch, so nehme ich das auch wahr, eine Kraft der enormen Aufmerksamkeitsbündelung. Also dieser Wettbewerb bündelt immer noch sehr viel mediale Aufmerksamkeit und ich bin da eigentlich ganz optimistisch, dass er damit auch in Zukunft weiter existiert.
Vielen Dank, Miriam C. Morgen gibt es mehr aus Klagenfurt, dann erfahren Sie auch, wer den Ingeborg-Bachmann-Preis und die weiteren Preise mit nach Hause nehmen darf.